Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart nach deiner Verheißung. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, wir bitten dich um dein Wort, um dein Gebot, um deine Lehre, um deine Verheißung, um deine Kraft, dass wir tun, was du uns sagst und nicht nur hören. Amen. Der Text für die heutige Bibelstunde steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel in Vers 15. Johannes 14, Vers 15. In der alten Übersetzung heißt es, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. In der neuen Übersetzung heißt es, liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Dieser Text ist mir lebendig geworden, als ich im Koran gelesen habe. Denn dort legt Mohammed Jesus ein Wort in den Mund, das einem vom Stuhl reißen kann. Dort heißt es, fürchtet Allah und gehorcht mir. Als ich das erste Mal gelesen habe, musste ich laut lachen. Im Koran steht, dass jeder Muslim oder jeder, der den Koran liest, Jesus gehorchen soll. Das passt nicht in unsere Logik hinein. Aber das ist der Gedanke von Mohammed, der sagte, Mose hat ein Gesetz gebracht und Mohammed hat die Scharia gebracht. Folglich hat Jesus auch ein Gesetz gebracht. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, ja, was heißt denn das? Das Gesetz Christi. Und dann kam der Taufbefehl. Den kennen wir alle auswendig. Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, wie soll ich alles lehren, wenn ich nicht mal alles weiß, was er befohlen hat? Und dann heißt es außerdem noch halten. Wie soll ich jemanden lehren, zu halten alles, was er befohlen hat, wenn ich es nicht selber halte? Dieses Wort zerbricht jeden, der ehrlich ist und verkündigen soll. Und dann habe ich mit unserem Team zusammen angefangen, einmal zu suchen, was Jesus befohlen hat. Und wir haben alle Reden Jesu im Neuen Testament durchgelesen und sind erschrocken. Ich weiß nicht, wie viele Befehle Jesu kennen Sie? Wie viele Gebote von Jesus sind Ihnen bewusst? Wenn wir Zeit hätten, würde ich also fragen. Vielleicht 20, vielleicht 30, vielleicht 50, vielleicht 100. Ja, so ging's mir. Wir fanden insgesamt 1047 Befehle und Imperative aus dem Munde Jesu Christi, wie sie aufgezeichnet sind. Ich krieg einen roten Kopf, weil ich so wenig Bescheid wusste. Und dann heißt es, liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir fanden im Matthäus-Evangelium 318 Befehle, im Markus-Evangelium 169 Gebote, bei Lukas 341, im Johannes-Evangelium 112, in der Apostelgeschichte bei seinen Erscheinungen zu den Aposteln 39, im 1. und 2. Korintherbrief 4, die Paulus rezitiert, und in der Offenbarung 54. Vielleicht sollten wir die Befehle Jesu kennenlernen, darüber nachdenken und um die Kraft bitten, sie zu tun. Natürlich, in diesen Texten sind die Parallelstellen mit enthalten, in dieser Zahl. Aber die Parallelstellen sind eben nicht wörtlich gleich, sondern haben manchmal ganz besondere Schwerpunkte, als ob der Herr das gleiche Wort zwei, drei oder viermal gesagt hätte mit anderen Gedanken. So haben wir das in der gesamten Zahl stehen lassen. Wenn man nun diese 1000 Befehle Jesu bedenkt, liest, meditiert, durchbetet, dann findet man einige ganz bestimmte Grundsätze. Das erste ist, das ist keine Gesetzestafel. Das ist kein Gesetzeswerk. Da heißt es nicht erstens, zweitens, drittens, viertens, so musst du tun. Im Gegenteil, das ist ganz in Liebe eingebettet, in Verheißung, in Freundlichkeit, in Gnade. Man merkt gar nicht, dass da ein Befehl steht. Man muss richtig aufpassen, um zu begreifen, dass er uns so einen, im Schwäbischen sagt man, Hosenlupf gibt, dass man endlich begreift, was man tun soll. Das sind mehr Mahnungen einer Mutter für die Kinder, dass sie das tun und jenes nicht tun sollen. Oder Leitplanken auf unserem Wege in die obere Heimat. Es geht also nicht um ein Gesetz, das man tun muss, sondern es geht um eine große Liebe, die uns hilft, den rechten Weg zu finden. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite ist, die Gebote Jesu bestätigen das Gesetz Moses. Jesus hat das Gesetz erfüllt durch seine Worte und durch sein Leben. Juden und Christen sagen heute, Jesus war der größte und beste Gesetzeslehrer aus der gesamten Tradition der jüdischen weisen Rabbis. Trotzdem hatte er den Mut zu sagen, den Alten ward gesagt, ich aber sage euch. Er hat mit göttlicher Autorität die Gebote in ihrem falschen Verständnis zurechtgerückt und hat das neutestamentliche Verständnis hineingelegt. Es ist ein anderer Geist in dem Gesetz Christi als in dem Gesetz Moses. Doch ist das Gesetz Jesu auf dem Gesetz Moses aufgebaut. Es ist seine Erfüllung. Und dann der erste große Unterschied besteht darin, dass in den Gesetzen Jesu nicht nur die Taten gewertet, befohlen oder verboten werden, sondern die Absichten, die Gedanken, die Wünsche. Jesus will nicht nur das Ergebnis, sondern die Ursache dazu in Ordnung bringen. Er will das Herz ändern, den Sinn ändern. In Griechisch heißt Buße tun, den Sinn ändern. Er möchte also von der Wurzel her mit seinem Gesetz das Denken und Tun des Menschen neu bestimmen. Passen Sie mal auf. Er spricht nicht, stehle nicht oder so, sondern er sagt, du sollst nicht so denken und du sollst keinen Hass in deinem Herzen behalten. Er will die Absicht in Ordnung bringen, nicht nur die Taten. Wer das beachtet, merkt, dass Jesus ein völlig anderes Gesetz brachte als die anderen Gesetzeslehrer. Dann, je länger man in diese Gesetze hineinhört, merkt man, dass sie extrem fein, hoch und scharf sind. Das sind gar keine so sanften Gesetze. Wer sie ernst nimmt, zerbricht. Es bleibt keiner gerecht vor diesem Gesetz. Und dieser Zerbruch der Heiligen, der Nachfolger, ist etwas ganz Entscheidendes, das der Herr in ihnen aufbauen kann. Er bringt uns auf den Nullpunkt, wie er seine Apostel auf den Nullpunkt bringen musste. Der Stolz, unser Stolz muss brechen, damit die Ehre des Herrn groß wird. Dass es kein Missverständnis gibt, wir predigen keine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Auch Jesus hat das nicht getan. Es gibt keine andere Gerechtigkeit als das Blut Jesu Christi. Allein das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Die Gnade allein ist unser Anrecht. Aber wir werden die Gnade in ihrer Fülle nur annehmen, wenn wir erst einmal durch das Gesetz Christi zerbrochen sind. Und zerbrochen bleiben, wie Luther sagte, das Leben eines Christen soll täglich eine fortgesetzte Buße sein. Keine traurige Buße, sondern ein fröhliches Geschäft, wie Schlatter sagte. Lasten abzulagen, laden. Und dann führt uns Jesus in die Heiligung hinein. Nicht in eine Heiligung, als wenn wir jetzt das Gesetz erfüllen könnten, müssten, sollten, sondern wenn er uns hilft mit seiner Kraft, mit seiner Güte, mit seiner Geduld, das Gesetz in Tat umsetzen zu können. Es gibt dort ein recht relevantes Wort von Paulus, das ist nicht so leicht zu verstehen, aber ich will es Ihnen lesen. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus war ein Jurist, deshalb hat er die Erlösung juristisch verstanden. Ich wiederhole, das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes, der Leben ist in Christus. Dieses Gesetz, diese Kraft hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, die uns gefangen hält. Man kann es auch einfach sagen, die Früchte des Geistes sind Früchte des Geistes. Und nicht unsere Früchte. Wir möchten immer die Früchte des Geistes selber hervorbringen und dann wird's Krampf. Aber die Früchte des Geistes sind Früchte des Heiligen Geistes. Wir müssen ihm Raum geben. Oder das andere Wort aus Hebräer 10, Vers 14. Jesus hat mit einem Opfer für immer vollendet, die geheiligt werden, die vorher am Gesetz zerbrochen sind. Er hat mit einem Opfer für immer vollendet, die geheiligt werden, weil sie zerbrochen sind. Und Jesus hat diese 1000 Gesetze in einem einzigen Gesetz zusammengefasst. Er sagte, ein neues Gesetz gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. So einfach, so schwer. Das heißt, wir sollen lieben, wie Jesus liebt. Mehr nicht, weniger auch nicht. Und das heißt, Jesus ist unser Gesetz. Wenn wir lieben sollen und er liebt, dann ist er unser Maßstab. Nicht nur Vorbild, sondern Gesetz. Und immer, wo wir dieses Gesetz nicht erfüllen, ist es gut, wenn wir es begreifen und zerbrechen, damit seine Liebe in uns Gestalt finden kann. So viel, wenn Sie erlauben, zur Einleitung. Und nun wollen wir eines seiner 1000 Gebote herausnehmen und miteinander betrachten. Und zwar eines, das wir alle auswendig können. Das steht in Matthäus 5, Vers 48. Der letzte Vers von Matthäus 5. Die Bergpredigt ist ja das Grundgesetz des Reiches Gottes. Dort heißt es, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein Befehl. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Zunächst ist das einmal eines der 200 Vaterworte Jesu im Neuen Testament. Diese 200 Vaterworte Jesu sind Schätze, die wir noch nie ausgelotet haben und nie ausloten können. Hier wird gesagt, der Vater ist in allen seinen Eigenschaften vollkommen. In seiner Liebe, in seiner Wahrheit, in seiner Heiligkeit, in seiner Demut, in seiner Sanftmut, in seiner Geduld, in seiner Gerechtigkeit, in seinem Gericht und im ewigen Leben. Wir könnten weitermachen. Es gibt ja 350 Eigenschaften und Namen des Vaters in der Bibel. In allen ist er vollkommen. Wir müssen neu lernen, dass unser Vater vollkommen ist und keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Denn in ihm ist die ganze Fülle und der Reichtum des Seins und der Ewigkeit vorhanden. Das Zweite aus diesem Gebot heißt, Jesus will uns nicht nur eine ordentliche Erziehung verpassen, sozusagen ein humanistisches Gymnasium auf höherer Ebene. Er will nicht den Menschen verbessern. Er will uns hochheben auf die Ebene seines Vaters. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Alles andere ist nicht genügend. Ja, nun, wer das Wort ernst nimmt und ehrlich ist, fängt an zu zerbrechen, fängt an klein zu werden. Wer will schon sagen, er sei vollkommen, wie Gott vollkommen ist? Man würde ihn als geistesgestört ansehen, wenn er das sagen würde. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Das mag stimmen, wenn er sich vergleicht mit anderen Schwestern und Brüdern. Da gibt es schon Unterschiede. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, mit der Vollkommenheit Gottes, dann haben wir nichts zu bieten, außer Schuld. Da bleibt nichts übrig. Und so ist es, wenn jemand noch stolz ist, hat er Gott nicht erkannt. Denn wenn jemand Gott kennt, schwindet der Stolz von ganz alleine. Denken Sie an Jesaja. Jesaja war ein gesegneter Mann, ein Priester, der im Zelt, im Tempel die Anbetung diente. Und dann hat ihm der Herr die Vision gegeben, dass er etwas sah von der Heiligkeit Gottes. Und dann schrie dieser gerechte Mann, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen, denn meine Augen haben den Herrn Zebaoth gesehen. Wohlgemerkt, Jesaja war ein Mann Gottes, ein Diener Gottes, an vorgeschobenen Posten. Und er hatte Qualitäten und er wurde hochgeachtet. Aber in dem Moment, wo er etwas sah von der Heiligkeit Gottes, dann war er fertig, aus, ganz unten und hat das bekannt. Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Denn meine Augen haben den Herrn Zebaoth gesehen. Und deshalb möchte ich sagen, die Heiligen sind die größten Sünder. Warum? Nun, die meisten von Ihnen haben am Sonntag ein neues Hemd angezogen oder ein Kleid oder sich schön gemacht für den Festtag. Aber wenn man ein Mikroskop nehmen würde, würde da nun das vergrößern, dann würde man eine Menge Flausen sehen und Staub und Schmutz. Wer nahe bei Gott ist, wird durchleuchtet und erkennt seine Irrbanlagen und erkennt seine Mängel und bekennt seine Sünde. Wie Johannes. Er sagte, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller unserer Untugend. Er sagt nicht, wenn ihr eure Sünden bekennen. Nein, wenn wir, er hat sich mit eingeschlossen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller unserer Untugend. Aber das ist das Geheimnis der Vollkommenheit, dass wir auf Null und nichts herunterkommen. Erst dann kann der Herr uns seine Vollkommenheit schenken. Wer noch an seine eigene Qualität glaubt und seine Anständigkeit und Ehre streichelt, der kommt nicht so richtig durch zu der Fülle der Gnade Gottes. Wir brauchen mit dem Paulus und mit den anderen dieses Herabsteigen und unten bleiben. Gerade die Heiligen. Aber dann wird ihnen etwas zuteil, was man schlecht mit Worten beschreiben kann. Dann entdecken sie in diesem einen Satz, das Wort Vater. Es heißt ja nicht, ihr sollt vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Das steht nicht da. Sondern hier steht, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Vaterwort gibt uns die Hoffnung. Der Vater gibt seine Erbanlagen an seine Kinder weiter. Schon der Engel hat bei der Geburt Jesu, die Engel haben bei der Geburt Jesu gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Diejenigen, die sich dem Wohlgefallen des Vaters öffnen, in denen kommt der Friede zur Realität. Ein vollkommener Friede, der höher ist denn alle Vernunft. Und der Vater hat uns lieb. Er hat uns so lieb, dass er seinen einzig geborenen Sohn opferte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern sein ewiges Leben haben. Und seither steht es uns an, zu wissen, dass Christi, das Blut Jesu Christi, macht uns vollkommen rein. Vollkommen rein. Wer durch Christi Blut geheiligt, gereinigt wird, der ist vollkommen rein. Nicht in sich selber, aber er wird so gerechnet. Rein von aller Sünde. Er ist vollkommen gerechtfertigt. In der Rechtfertigung Gottes, der auch dann noch gerecht bleibt, wenn er Sünder rechtfertigt. Wie uns der Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 und 17 sagt. Wir sind vollkommen begnadigt. Da bleibt nichts zurück von Wenn und Aber. Obwohl wir es nicht verdient haben. Aber die Gnade wird uns vollkommen zugeeignet, denn es ist die Gnade des vollkommenen Vaters. Der Reichtum des Vaters wird uns mitgeteilt. Und dann kommt die Gnadengabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist heilig. Und wo der reinkommt, fängt es an zu rumoren, denn er heiligt. Und das ist eine Realität, dass hier etwas vollkommen Heiliges in die Unvollkommenen hineinkommt. Nur weil das Blut Jesu sie gereinigt hat. Nun, der Heilige Geist ist das Angeld der Herrlichkeit, die uns verheißen ist. Aber dazu gehört die Berufung. Die Berufung Gottes gereut den Vater nicht. Wenn du berufen bist, dann ist das eine vollgültige Berufung aus der Ewigkeit. Oder die Adoption. Wir sind adoptiert worden. Vollkommen, rechtlich, abgeschlossen, eindeutig, Kinder Gottes. Nicht der Natur nach, sondern dem Recht nach. Und der Geist schenkt uns die Wiedergeburt. Wir sind nicht bloß 50% geboren oder 20% geboren, sondern ganz geboren, sonst wären wir nicht da. Das ist etwas aus der Vollkommenheit des Vaters. Oder wir sagen, Christus wohnt in unseren Herzen durch den Glauben. Und an einer Stelle im Johannes heißt es, dass der Vater und der Sohn kommen und wollen Wohnung in ihm machen. Er glaubt. Menschen und in der Gemeinde. Wir müssen begreifen, das Wort Vater ist der Schlüssel. Nicht zum Berg Sesam, sondern zu der Fülle der Gnade, die uns gegeben wird. Oder er hat uns ewiges Leben gegeben. Ja, das ewige Leben ist ewig. Das ewige Leben ist das Leben des Vaters und des Sohnes. Und deshalb sind wir eingetragen in das Buch des Lammes, in das Lebensbuch des Lammes, welches die Voraussetzung ist, dass wir Anteil an seiner Ewigkeit bekommen. Oder Paulus hat einen Satz gesagt, der hat sogar Luther bis ins Tiefste aufgeregt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist, Römer 5, Vers 5b. Nicht irgendeine Liebe. Die Liebe, die in Gott selber ist. Die ureigenste Liebe, der Motor der gesamten Schöpfung, Erlösung und Heiligung, ist ausgegossen in unsere Herzen. Nicht wird vielleicht einmal ausgegossen werden, sondern perfekt ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Glauben wir das? Es geht um den Glauben. Denn der Glaube empfängt die vollkommene Gabe. Oder Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Es geht um Kraft. Die Allmacht Gottes hat sich in Jesus konzentriert. Und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Und Paulus sagt, ihr werdet stark in dem Herrn und in der Kraft seiner, in der Macht seiner Stärke. Natürlich nicht, indem wir jetzt bei uns eine Massage machen und meinen, wir könnten uns so religiös etwas höher schaukeln. Nee, sondern indem wir im Glauben die Hände ausstrecken als diejenigen, die nichts haben und nichts wissen und uns beschenken lassen von der Fülle der Kraft des Vaters und des Sohnes. Oder das Heil ist vollkommen. Jesus muss nicht noch einmal sterben. Er sagt, es ist vollbracht. Das Heil ist für jeden von denen, die hier sind, vollbracht. Auch für die Juden, auch für die Muslime. Aber sie lehnen es ab. Aber sie sind gekommen, weil sie es nicht ablehnen. Aber das vollkommene Heil ist bereitet und ist gegeben. Wie realisiert sich denn diese geschenkte Vollkommenheit in uns? Wie wird das real? Nun, zunächst durch die Fürbitte Jesu, damit es nicht unsere eigene Leistung ist, auch nicht unsere Entscheidung. Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet, Kapitel 17 im Johannesevangelium, Vers 22 und 23, einen eigenartigen Satz gesagt. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die vollkommene Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, damit sie vollkommen eins seien, wie wir, ich in ihnen und du in mir. Aber dann geht es gleich noch weiter und heißt, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Und der nächste Satz, den ich dazu sagen will, die göttliche Vollkommenheit empfängt der Glaube, nicht die Eigenleistung. In dem Maße, wie wir uns dem Wort Gottes öffnen und es annehmen und bewahren, kann das Wort Gottes wirken. Johannes Seitz sagte einmal, wir müssen mit den Verheißungen Gottes rechnen wie mit Zahlen. Wir müssen sie als eine Realität nehmen. Wir müssen unseren Verstand darauf aufbauen. Wir müssen glauben, was der Herr sagt, auch wenn es nicht logisch ist, sondern annehmen und vertrauen, dass das Unmögliche Wahrheit wird. Und so konnte Johannes sagen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ach, Johannes, möchte man sagen, ein großes Wort. Hättest du gesagt, unser Glaube ist der Sieg, der mithilft, damit die Welt überwunden wird, dann hätten wir das vielleicht unterschrieben. Aber hier steht perfekt, der die Welt überwunden hat.
Der war so sicher, dass der Glaube an den auferstandenen Christus eine solche Vollmacht hat, dass er die ganze Welt verändern wird, bis dorthin, wo er in der Offenbarung es im Detail beschrieben hat. Er hat das geglaubt, dass er das Zukünftige im Perfekt ausgesprochen hat. Wie Jesus selber, der sagte, in mir habt ihr Frieden, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 24 Stunden bevor er am Kreuze starb. Im Voraus hat er im Glauben die Vollendung bezeugt. Wir müssen glauben lernen, nicht nur so ein bisschen glauben lernen, sondern mit der ganzen Existenz. Und so dürfen wir danken für die Vollkommenheit, die uns der Vater durch den Sohn und durch den Heiligen Geist schenkt. Obwohl wir sehr, sehr unvollkommen sind. Johannes Busch hat uns Zöglingen in einer Bibelschule mal gesagt, ich wünsche euch eine Frau, die euch die Wurzel, die euch die Heiligkeit mit einer Wurzelbürste abkratzt. Nicht, er wollte sagen, hört bloß mit der Scheinheiligkeit auf und bekennt eure Sünde und bekennt die Gnade Jesu Christi. Was wir haben, ist nur er, wie Krummacher sagte, sagen, nichts habe ich zu bringen, alles kommt von dir. Aber Jesus ist kein Philosoph und ist kein Theoretiker, sondern er führt seine Jünger ziemlich schnell in die Praxis hinein. Und jetzt möchte ich den Text im gesamten Zusammenhang lesen. Das steht nämlich in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Und da stecken 5 Befehle drin. Versuchen Sie einmal, diese 5 Befehle zu realisieren. Es geht ja bei dieser Bibelstunde um diese 1000 Befehle Christi. 5 davon stehen in diesem Text. Dort heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. In späteren Überlieferungen wurde der Text erweitert. Dort heißt es dann, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Auch dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum, das ist jetzt das Bindewort, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus hat also das Gebot der Vollkommenheit zusammengebunden mit der Liebe zu den Feinden. Und das sind die 4 Befehle. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das steht in keinem anderen Gesetz, nur im Gesetz Jesu Christi. Das ist die Spitze. Das ist ein Zeichen der Vollkommenheit. Warum? Wer seine Feinde lieben will, so wie Jesus die ganze gefallene Menschheit liebt, hat ihnen im Herzen schon längst vergeben. Und wer seine Feinde lieben will, wie der Vater im Himmel sie liebt, der seinen Sohn geopfert hat für diese Welt, der wird vergeben, wie Gott vergibt, so wie wir im Vater unser bitten und vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben. Ein ganz gefährliches Gebet. Dieses Gebet wird für viele zur Selbstverstockung. Wenn sie beten, Vater, vergib mir nur so viel, wie ich dem oder der vergebe. Ich kann es nicht vergessen. O Vater, heißt das dann, vergiss nicht, was ich getan habe. Nicht, wir müssen lernen, ganz zu vergeben und ganz zu vergessen und ganz zu lieben wie der Vater. Ich würde es ganz praktisch sagen. Ich weiß nicht, ob Sie einen Menschen haben, der Ihnen auf die Nerven geht. So einen Menschen, den Sie am liebsten auf den Mond schießen würden, auf den hinteren Teil des Mondes, wenn es möglich wäre. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Menschen in Ihrem Leben, den hat Gott Ihnen geschickt, damit Sie die Vollkommenheit einüben können. Die Liebe, die Vergebung. Da muss etwas zuerst bei uns brechen, nicht beim anderen. Wir müssen die Hassschwelle überwinden. Wir müssen lernen, diese schwierigen Menschen wirklich zu lieben, wie Gott ihn liebt. Wir müssen lernen, ihn zu segnen, selbst wenn er uns verflucht, was im Orient bei uns immer wieder der Fall ist. Und wir sollen ihm wohltun und ihm helfen und ihm beistehen, obwohl er uns hasst. Und wir sollen für ihn beten, wenn er nichts mehr von uns wissen will und wenn er uns nicht mehr sehen will, auch wenn er uns beleidigt und alles Üble wieder uns redet. Das kann kein Mensch von sich aus. Das ist Gottes Werk. Und daran erkennt man die Kinder Gottes, dass sie überwunden werden von der Liebe Gottes, dass sie Liebende werden in dieser liebelosen Welt. Das ist der Glaube an den Vater, der uns umdreht, der Glaube an den Sohn und der Glaube an den Heiligen Geist. Wenn wir die Fülle der Dreieinigkeit in unser armseliges, elendes Leben hereinlassen, dass er der Bestimmende wird und der Erfüllende, der Treibende, der Segnende und der Handelnde. Sehen Sie, wir sind reich. Und wir wollen für diesen Reichtum Gott danken. Im Islam und in Israel gibt es diesen Reichtum nicht. Dort gilt ein anderes Gesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und im Islam heißt es Auge um Auge, Seele um Seele, Nase um Nase, Ohr um Ohr, Zahn um Zahn. Das bedeutet, dass die Vergebung nicht erlaubt ist. Wer vergibt, wird schuldig. Denn im Alten Testament steht, keine Vergebung ohne Blutvergießen. Das bedeutet, Rache oder Vergeltung ist Pflicht, Gottesdienst. Das wird so wenig verstanden bei uns in den christlichen Gebieten, die humanistisch verseucht sind. Und so müssen wir begreifen, dass unten zwischen Palästinensern und Israel, wenn einer getötet wird, der andere auch einen töten muss. Und wenn ein Führer getötet wird, ein Dutzend oder gar 50 andere für den getötet werden müssen. Denn das Gesetz befiehlt so. Bei uns ist es anders. Jesus hat uns vom Gesetz der Rache befreit. Warum? Weil er nicht nur unsere Sünde und unsere Strafe getragen hat, sondern auch die Sünde unserer Feinde und die Strafe für unsere Feinde. Jesus ist für alle gestorben. Und weil das Blut geflossen ist am Kreuz, müssen wir uns nicht mehr rächen, sondern können vergeben. Wir haben das Recht zu vergeben. Wir bekommen die Kraft zur Vergebung, wir bekommen den Geist zu vergeben. Die Liebe Gottes treibt uns, nicht unsere Liebe, sondern der Gekreuzigte hat uns die Möglichkeit gegeben, zu vergeben. Deshalb gibt es im Nahen Osten auch keine Ruhe. Es kann gar keine Ruhe geben. Die Gesetze zwingen die Menschen in dieser Religion, zur Rache, zur Vergeltung, zum Misstrauen und zum Nichtvergeben. Wenn jemanden Israel und Ismael helfen will, soll er für sie beten, dass der Geist Jesu Christi und sein Gesetz einzieht. Denn ohne das Lamm Gottes gibt es keine Vergebung, nicht zwischen Gott und Menschen und schon gar nicht zwischen den Menschen. Jesus ist die Antwort auf sein Gesetz. Er ist das Gesetz selber und er hat die Schuld aus dem Gesetz getragen und gibt uns die Kraft, dieses Gesetz neu zu begreifen und zu tun zu seiner Ehre. Wir wollen noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Wer sind wir, dass wir unsere Augen zu dir aufheben können und Vater sagen? Wir beten dich an und danken dir, weil du deinen Sohn gesandt hast, dass er unsere Sünde trage und unsere Strafe erleide als unser Stellvertreter. Und nun hast du uns völlig gerechtfertigt, ganz gereinigt und in deine Gnade aufgenommen, berufen, adoptiert, wiedergeboren. Du hast Wohnung genommen in unseren Herzen. Wir alle sind zusammen ein Tempel deines Heiligen Geistes geworden und Glieder an deinem Leibe. Deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Wir beten dich an, weil du etwas getan hast, was unseren Verstand übersteigt und was auch unseren Glauben manchmal übersteigt. Deshalb bitten wir dich, stärk unseren Glauben und hilf uns, dass wir glauben, was du sagst, was du verheißt, dass durch den Glauben der Sieg Jesu Christi sich realisieren kann in unserem Leben und hier im Mutterhaus und in den Gemeinden oder wo immer wir sind. Wir bitten auch für die Muslime und für die Juden um die Gnade, dass sie offene Augen bekommen und dich, den Gekreuzigten, sehen als den einzigen Weg zum Frieden. Herr, du kannst das Unmögliche tun und ihnen die Augen öffnen und den Verstand rumdrehen, dass sie begreifen, du bist Gottes Sohn, der wahrhaftig Frieden gemacht hat zwischen Menschen und Gott und zwischen den Menschen und Menschen. Herr, wir beten dich an und loben dich und preisen dich und bitten dich, habe Geduld mit uns und hilf uns, dass wir immer mehr hineinwachsen in die Fülle dessen, was du uns bereitet hast. Amen.